herzlich willkommen bei Staffel 1, Episode 20 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thiersee. Hi Patrick.
Hi Michael.
Grüß dich. Oh, ich habe heute was Tolles.
Ich glaube, wir haben zweimal relativ abgründigen Spaß, habe ich schon rausgehört. Also, nee, was heißt nicht unbedingt Spaß, aber es wird schon wird erwachsen heute.
Ja, absolut. Aber bei mir kann man was lernen.
Oh.
Wenigstens etwas.
Bei mir weniger, also, aber dazu sage ich dann später was. Ich bin mal gespannt, was hast du mitgebracht?
Ich habe eigentlich eine Compilation mitgebracht diesmal. Und zwar heißt die Video Nasties, The Definitive Guide. Darunter mit der Dokumentation Video Nasties, Moral Panic, Censorship and Videotape von Jack West. Es gibt da natürlich leider keinen Eintrag beim Lexikon des internationalen Films. Darum muss ich kurz selber reden, um was es da geht. Video Nasties kennen vielleicht einige. Das war ja in England das Gleiche, was es jetzt hier in Deutschland leider immer noch gibt. Und zwar die Index- bzw. die Beschlagnahmtenliste. Also bei uns natürlich Liste A und Liste B. Und in England war das eben der Obscene Publications Act. Und im Sprachgebrauch wurden diese Filme, die darauf indiziert wurden, als Videonasties bezeichnet. Und deswegen heißt diese Doku Videonasties Moral Panic, Censorship in Videotape. Der aufmerksame Hörer des Bahnhofskinos weiß vielleicht noch, dass dann vor nicht allzu langer Zeit mal Mama, Papa, Zombie rezensiert worden ist.
Ja.
Und ich meine, wir darüber verlieren wir mal lieber kein Wort mehr, weil das ist absolut furchtbar. Und aber Jake West's Doku ist relativ gut, weil er sehr unvoreingenommen die Geschichte, wie das dazu kam, dass er beleuchtet die Geschichte einfach, wie Home Video in England explodiert ist, dass es da ganz viele Labels gibt und eben keine Altersklassifikationen für den Videobereich existiert haben und deswegen das Ganze frei wild, ein freier Markt war. Und dann tut er eben die Geschichte erzählen, wie dann eben ein paar einflussreiche Leute eben wirklich Druck aufs Parlament ausgeübt haben, die dann eben die Moral hochgehalten haben, eben wie bei allem, was früher Fernsehen war oder Comics, waren dann jetzt eben die Videofilme, die die Jugend des Landes korrumpiert und zu Mördern, blutrünstigen Mördern natürlich macht, und Satan darf auch nicht fehlen. Dann wurde eben diese Bill, ging dann durch das Parlament und dann eben sowas wie bei uns jetzt eben Liste A und Liste B ist dann dieser Obscene Publications Act. Und die Doku macht es ganz, ganz interessant. Es sind Filmemacher, kommen zu Wort. Es kommen auch wirklich die Leute zu Wort, die da diese Bill auch wirklich verfasst haben. Und der Film verurteilt niemand. Der Film verurteilt die Fans nicht. Der Film verurteilt die Leute nicht, die da eben dahinter gestanden haben. Und er wirft ein paar, obwohl es größtenteils eine Talking Heads-Dokumentation ist, wirft da ein paar nette Gags rein, eine Logo-Show von diesen ganzen alten Videosachen, und der Unterschied zwischen Betamax und VHS zeigt er, indem er eben die unterschiedliche Bildqualität dann auch eben zeigt auf dem Bildschirm oder eben das berühmte Tracking hin und her. Und er lebt aber auch halt davon, dass er wirklich interessante Gäste hat. Und da komme ich jetzt aber eigentlich von der Doku weg, weil eben, guckt euch, wer sich interessiert, guckt euch die Doku an, die ist immer noch erhältlich, ganz normal. Aber ich möchte über den Definitive Guide reden. Und zwar das 3-Disc-Set, das es damals gab. Das gibt's, das kann man immer noch im Gebraucht für ungefähr 30 Pfund erwerben. Und jedem Fan, empfehle ich das, weil auf der Disc 2 und 3 sind alle diese Filme, werden da einzeln behandelt, und zwar mit wirklich interessanten Gästen wie Alan Jones, der Filmkritiker, oder Kim Newman, oder auch Regisseur Neil Marshall oder Regisseur Christopher Smith, den manche vielleicht kennen von Triangle, oder eben Dr. Patrick McCormack, die Filmwissenschaft studiert, die da auch immer sehr tolle Beiträge hat.
Die heißt Patricia, wollte ich nur der Vollständigkeit halber sagen, nicht Patrick.
Oh, Entschuldigung, Patricia, ja. Verzeihung, natürlich. Patricia McCormack. Und die jeden einzelnen Film behandeln, und danach wird auch noch der Trailer zu diesen Filmen gezeigt. Und für den geneigten B-Movie-Freund ist da wirklich saugutes Zeug dabei. Ich meine, es gibt 39 Filme, die noch bis zur Auflösung dieses Obscene Publications Act im Jahr 2000. Gab es eben also noch 39 Filme, die auf dieser Liste wirklich fest in Stein gemeißelt standen. Und das waren halt Sachen wie Absurd, SX Experiment Camp, Cannibal Ferox, Cannibal Holocaust und so weiter und so fort. Also alles, was das B-Movie-Herz höher schlagen lässt. Last House on the Left, also ursprüngliche und so. Und eben die Filme werden dann alle rausgepickt und eben auch mit den tollen Trailern da, dabei. Und in dieser schönen, grieseligen VHS-Qualität. Allein die Trailer sind es schon wert, dieses Diskset zu besitzen. Aber wirklich, was toll macht, ist wirklich, dass da jeder davor noch eine Meinung da hat oder das auch einordnet. Warum ist dieser Film, landet der auf dieser Liste? Warum gerade Driller Killer von Abel Ferreira, der eigentlich nur wegen dem Box-Cover auf dieser Liste landete? Auf der dritten Disc sind dann noch diese 33 Filme, die dann...
Ja, was heißt nur? Ich muss hier auch mal sagen, Abel Ferraris, also Driller Killer, hat auch ein wirklich fieses Cover-Artwork. Also ich verstehe schon, dass da zumindest hier irgendwie Moral Panic People hier an die Decke gehen, wenn sie sowas sehen.
Aber eben darauf wird eben eingegangen und nicht das... Und eben neutral, ganz neutral. Okay, klar hat dann die Regierung eingreifen müssen, weil gucken sie sich das Cover zu Driller Killer an. Das kann man doch in keinem Supermarkt oder Kaufhaus anbieten. Klar. Super interessant, super, super toll, super lang. Wer sich das Ding wirklich reinziehen will, das sind fast 13 Stunden. Also mit allem. Hm. Mit Bildergalerie, mit Bonusmaterial. Aber auch das ist alles interessant. Das sind 50 Minuten nur von Company Credits. Also wo die Company Credits, die so uralte Vertriebsfirmen in England, von denen keiner mehr was hört, die gar nicht mehr existieren, dann eben die immer diese kurze Einführung, die geht mal länger, mal kürzer und dann eben noch der Trailer und jeder weiß, wie toll solche 80er-Jahre-Trailer sind. Das Bahnhofskino hat da auch als zwei Specials bereit. Ich mache jetzt hier Werbung.
Ja, das ist nett.
Nee, also wer sich dafür interessiert, überhaupt für die Zensurgeschichte, die Doku allein ist okay, die geht nicht so lang, kann man sich angucken, aber eben wer dann wirklich das ganze Paket will, ist es so wert, dieses Set zu jagen und 30 Pfund kann man, glaube ich, vertreten.
Ja, ich habe es auch im Regal unter Sequel, das ein paar Jahre später rauskam. Ich glaube, das hatte dann irgendwie, eher die 90er Jahre zum Thema. Was ein bisschen weniger interessant ist, aber ungefähr also vom Prinzip her auch dem ersten Format treu bleibt. Also wieder eine Dokumentation als Kernstück und dann hinten raus 6, 7, 8 Stunden Trailer-Show mit Kommentaren. Und die sind es eben wirklich wert. Ich stimme dir in allen Punkten zu. Die Kombinatoren sind auch super. Also fast alles ja, wie du schon sagst, Filmmacherin, Filmmacher, Akademiker, macht unglaublich Spaß, denen zuzuhören. Ich finde es auch gerade wie McCormack und Alan Jones und Stephen Thrower hat auch so eine wunderbar sanfte, sensible Art, freundliche Art, über diese abgründigen Filme zu sprechen. Ich liebe das, wenn er über diese Filme spricht, dann klingt das immer so, als ob er sein Haustier streichelt. Ich bin auch ein großer Fan tatsächlich von dem Set.
Und falls du noch nach so einem Lieblingsmoment fragst, den hab ich nicht, aber weißt, was richtig toll ist, oder auch der liebe Zuhörer, alle diese oder die meisten Interviewer, die werden von der Videowand. Weißt du, ob es ihre eigene Sammlung oder Jake Wests Sammlung ist? Auf jeden Fall sind da hinten lauter Videokassetten oder DVDs auch und ich gucke da immer und schaue mir, ach, was ist denn das und was ist denn das und oh, da ist ja der Film dabei. Das ist immer das ist so das Beste. Das mache ich bei allen, die guck ich hinten rum, was da hinten dran steht. So. Okay, and now something completely different.
Naja, so halb, glaube ich. Also es auf jeden Fall ein schöner Tipp. Ich stand auch kurz davor, muss ich sagen. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, aber es gibt so eine Menge schöne Sachen mit V und ich habe jetzt da doch nochmal was anderes gemacht. Wobei auch dies ein britischer Film, zumindest zum Teil mit britischem Personal gedreht, auch der Ära entsprungen, in der diese Videonazis-Debatte tobte. Es ist Venom. Ja, genau. Das Spider-Man-Spin-Off. Nein, nicht der Sony-Film mit dem Spider-Man, mit dem Evil Spider-Man. Das ist Venom, das Original aus dem Jahre 1981. Der heißt in hiesigen Breiten Die Schwarze Mamba. Das war mir auch neu, weil ich habe nur die Blue Underground Blu-ray und da steht eben Venom drauf, der dieses tolle Cover mit dem stilisierten Schlangenkopf. Das ist spitze. Und was der Filmdienst dazu zu sagen hat, das Lexikon des internationalen Films, ist folgendes. Ich glaube nichts Gutes, aber ich bin mal gespannt. Eine perfekt geplante Kindesentführung scheitert an einer zufällig anwesenden Giftschlange, die alle Bösewichter nacheinander zur Strecke bringt. Nervenaufreibender britischer Thriller, dem trotz prominenter Besetzung keine glaubhafte Figurenzeichnung gelingt. Aneinandergereihte Schockeffekte müssen die fehlende Spannungsdramaturgie ersetzen. Das überrascht mich jetzt nicht wirklich. Es ist auch tatsächlich so, ich gucke ja schon mal ganz gerne nach, wie sehr werden Filme geliebt, die ich hier empfehle. Und meistens ist es so, dass Sachen, die ich für gut befinde, auch so ein ganz gutes IMDb-Rating haben oder in der OFDB ganz gut dastehen oder bei Letterboxd eben 3, 4, 5 Sterne-Bewertung haben. Bei Venom ist das nicht so. Die meisten Menschen, von denen ich weiß, mögen diesen Film nicht besonders gerne. Was ich nicht verstehe. Ein wunderbarer Exploitationer, relativ knackig, kurz mit 93 Minuten. Es ist nicht nur ein tolles Home-Invasion-Movie, es ist auch eben lupenreiner Tierhorror. Und Geiselnahme-Thriller. Ich finde es super. Es bringt eigentlich fast alles zusammen, was ich gerne mag. Auch einen ganz tollen Cast, den haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Oliver Reed spielt mit, Klaus Kinski spielt mit, Nicole Williamson, Sarah Miles, Sterling Hayden, also hier General Jack D. Ripper aus Dr. Strangelove. Wirklich super. Suzanne George, das arme Opfer, Ehefrau von Dustin Hoffman in Straw Dogs, die es dann auch wirklich ganz dicke abbekommt, schon relativ zu Beginn des Films. Wirklich wahnsinnig prominent besetzt und auf dem Regiestuhl beinahe auch hochkarätig besetzt. Der Film war nämlich ursprünglich ein Projekt von Toby Hooper. Und Toby Hooper hat sich mit allen überworfen am Set. Es gibt da unterschiedliche Berichte zu, aber anscheinend hat er es nicht länger geschafft, als irgendwie eine Woche auf dem Regiestuhl zu bleiben. Und dann haben eben einige des beteiligten Personals, insbesondere vor der Kamera, gesagt, wenn Toby Hooper bleibt, dann gehen wir. Und dann hat man eben Pierce Haggard dahingesetzt, der jetzt namentlich nicht so bekannt ist, aber tatsächlich auch ein sehr kompetenter Filmemacher, der hat auch ein paar schöne Sachen gemacht. Er, und das ist auch spannend, tatsächlich, da werden wir schon wieder so ein bisschen Meta, genau wie bei dir. Also wir verlassen eigentlich den eigentlichen Film, sondern gehen auch so ein bisschen Richtung Bonusmaterial auf der Blu-ray. Ich fand es ganz spannend, von Pierce Haggard zu hören, was da eigentlich genau passiert ist. Und er selber sagt auch, der Film ist nicht das, was er machen wollte, zu teilen, auch in seiner Meinung nach eine verpasste Chance. Und er war froh, als das Ding einfach vorbei war.
Aber Klaus Kinski hatte da nichts damit zu tun
diesmal. Nee, ja, also Oliver Reed und Klaus Kinski haben schon Temperament, das ist auch sehr bekannt, und sie waren schon sehr, sehr fordernd. Also Kinski ist erstmal schon mal voll geladen da angekommen, was komisch ist, weil in der Zeit meinte man, er hat irgendwie fast alles gespielt, aber nein, er hat nicht alles gespielt, er hat den Wunsch Steven Spielbergs, ihn als Nazi in Raiders of the Lost Ark zu besetzen, ausgeschlagen, weil er gesagt hat, nee, ich mache Venom. Und dann kommt er tatsächlich nach London ins Filmstudio und dann trifft er auf Toby Hooper und es gibt erstmal Krach.
Ernsthaft, das habe ich gar nicht gewusst.
Und dann sagt ihm irgendjemand, hättest du vielleicht doch einen Steven Spielberg-Film machen sollen. Nein! Und dann verschwindet Toby Hooper und dann kommt irgendwie so ein zweitklassiger britischer Regisseur, also nicht zweitklassig qualitativ, sondern eben einfach unbekannt, und sagt, ich mache jetzt hier weiter. Und da kannst du dir vorstellen, wie es am Set wahrscheinlich abging. Dann konkurrierten eben Oliver Reed und Klaus Kinski noch irgendwie um Anteile am Drehbuch, wie oft sie vor der Kamera erschienen, und es gab irgendwie jede Menge Bohai. Es muss wirklich ein ziemliches Chaos gewesen sein. Also Pierce Haggard ist maßgeblich in meiner kleinen, beschreckten Wahrnehmung dafür bekannt, dass er den letzten Peter Sellers-Film gemacht hat. Das boshafte Spiel ist Dr. Fu Manchu, den ich früher ganz toll fand, aber ich glaube, der heute hochgradig rassistisch ist und den man eigentlich nicht mehr gucken darf. Ich finde den wirklich gut gemacht. Wie gesagt, es ist keine hohe Kunst, aber es ist unglaublich treibend. Immer wenn man denkt, so, ja, irgendein Thema hat sich so ein bisschen ausgelutscht, diese ganze Kidnapping-Geschichte, dann wird es eben wirklich Tierhorror, dann kommt die Polizei ins Spiel. Sterling Hayden spielt hier den Ermittler, der durchs Megafon schreit und sagt, kommt alle raus, verlassen Sie das Haus. Und sie können eben das Haus nicht verlassen, weil sonst würde eben auch diese giftige Mamba entkommen, die eben nach und nach alle umbringt in dem Haus, was eben auch, glaube ich, unglaublich spannend ist.
Wie groß und schnell ist das Tier?
Ja, ich bin kein Veterinär, ich kann es nicht beurteilen, wie realistisch das ist, aber sie ist fix. Sie ist fix. Okay. Also da spielt auch meine Lieblingsszene rein, wenn du mich da noch fragen gleich solltest. Das ist nämlich die, in der die Mama Susan George ins Gesicht springt und sie erstmal nicht zu Tode beißt, und sie stirbt ja langsam an dem Gift. Aber sie ist schon flink. Es ist toll. Ja. Es macht unglaublich viel Spaß. Ich mag die Besetzung auch. Ich glaube, Oliver Reed, Kinski, muss man nicht viel zu sagen. Nicole Williamson ist auch hier ganz interessant.
Ich nehme an, Oliver Reed und Klaus Kinski spielen die Bösewichten. Wichtig, oder?
Ja, Oliver Reed, quasi Bösewicht, er ist, glaube ich, der Chauffeur der Familie, die hier, dessen Haus hier übernommen wird, und der hat sich dafür bezahlen lassen, dass er eben quasi hier die Bösewichte unterstützt. Aber ja, der böse Deutsche auch Bösewicht ist Klaus Kinski, und der ist eigentlich so der maßgebliche Baddie auch. Nicole Williamson, also ungleich wie man es irgendwie vermuten konnte, ist hier ich habe mich vertan. Sterling Hayden spielt, glaube ich, den reichen Opa, genau, in dessen Haus sie eindringen. Nicole Williamson ist der Inspektor, der das Megafon schreit. Die kennt man vielleicht als Merlin aus in Excalibur, wo er sich dann auch mit Helen Mirren gleich überworfen hat, die seine Gegenspielerin dort spielt, Morgana. Also so oft schauspielerisch ist er wirklich super besetzt, nur so Gesichter, von denen du sagst, ach, den kenne ich doch, die kenne ich doch, ach, die kenne ich doch. Und wirklich eine schöne Sache, kann man gut gucken. Ich habe jetzt wirklich Mühe, jenseits dessen, was ich gesagt habe, mehr zu offenbaren, weil ich glaube, da würde ich auch zu viel über die Handlung verraten, und ich weiß auch nicht, ob ich dem Film damit so wirklich einen Gefallen tun würde, weil es ist kein im klassischen Sinne künstlerisch wertvoller Film, es ist einfach ein großer Spaß. Die schwarze Mamba.
Darum sind wir ja auch hier, um Spaß
zu verteilen. Ja, na klar. Ich habe das so selten, ja.
Richtig.
Und letzte Woche war wirklich hart mit dem unsichtbaren Mädchen, weil das ist wirklich so ein Fall da, also manchmal schützt mir da die Kehle zu, wenn ich nur dran denke an sowas, weil ich bin selber auch Familienvater und irgendwie, ich denke nicht sowas, über sowas gerne nach, wie irgendwie verschwundene Kinder, die dann tot aufgefunden werden, 15 Jahre später, mutmaßlich x-fach vergewaltigt. Deswegen diese Woche mal ein bisschen was Leichteres.
Ja, eben, da haben wir unser Monokel aus dem Auge genommen und heute mal Spaß gemacht.
Sehr schön gesagt, sehr schön.
Nächste Woche wird es also bei mir auch nicht spaßig. Nicht wirklich. Und dann kommt doch unsere Paradedisziplin in 2 Wochen, das X.
Ich finde schon was. Wir schummeln diesmal nicht, was uns hervorgeworfen wurde.
Ja.
Wir machen was zu X.
Auf vielfachen Wunsch eines Einzelnen machen wir X.
Ja, genau.
Gut, Patrick.
Michael.
Bis nächste Woche.
Bis dann. Tschüss.